Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und essen zu Mittag. Es kommt der Herr Ober zum Kassieren und fragt den Ersten, was hatten Sie? Ein Schnitzel, ein Bier. Da fragt er zum Nächsten, was hatten Sie? Sagt er, ich hatte Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, muss man sie erstmal richtig verstehen, beziehungsweise richtig verstehen wollen. Und von der richtigen Beantwortung von Fragen hängt im Leben sehr viel ab. Im Fernsehen, bei Wim Tölke, da kriegt der den ersten Preis, der am meisten weiß. Also zum Beispiel, warum isst Khomeini immer nur Bratkartoffeln oder keine Bratkartoffeln und immer nur Rühreier? Nur weil er Ayatollah findet. Im Examen entscheiden deine Antworten über das, was beruflich aus dir wird. Und da helfen dir dann nicht mehr solche Sprüche wie lieber eine 5 als gar keine persönliche Note. In der Partnerschaft, da entscheiden deine Antworten über das, was aus euch beiden wird. Denn irgendwann, da kommt ja mal der Tag, an dem dir dein Partner die Frage stellt, die eine Frage, die Frage, die entscheidende, auf die alles ankommt, nämlich, liebst du mich? Das ist auch die Frage, die Jesus stellt, die Jesus dir stellt und die er dir heute stellt, die er dir heute durch mich stellt. Also ich frage dich, liebst du Jesus? Ich weiß natürlich, dass viele von euch jetzt bei sich denken, also so geht das doch nicht. So kann man das doch nicht sagen, so kann man doch nicht fragen, so direkt. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht. Aber ein Fehler war ganz bestimmt, dass ich bestimmten Menschen diese Frage nie gestellt habe. Ich habe zum Beispiel mit Vikaren zu tun gehabt in der Ausbildung. Ein Vikar, das ist so ein Zwischending zwischen Theologiestudent und Pfarrer. Also so eine Art theologischer Teenager. Eine Mischung aus kreativen Chaoten und autoritärer Amtsperson. Ich habe diesen jungen Männern manche Frage gestellt, zum Beispiel, warum wollen Sie Pfarrer werden? Was möchten Sie, wenn Sie mal im Pfarramt sind? Wie stellen Sie sich das vor, ein Pfarramt zu führen und so weiter? Aber die Frage, die eine Frage, die entscheidende Frage, die habe ich denen leider nicht gestellt. Denn wenn ich diese gebildeten und oft sehr gut ausgebildeten und manchmal auch nur eingebildeten Theologen gefragt hätte, lieben Sie Jesus? Da hätten die vielleicht gelächelt, bisschen unsicher, bisschen überheblich, wären vor Peinlichkeit auf ihrem Stuhl hin und her gerutscht, hätten dann angefangen rumzueiern und hätten zu mir gesagt, also so geht das nicht. So kann man das doch nicht sagen. Das ist mir zu fromm, das ist mir zu einfach, das ist mir zu pietistisch. So direkt kann man doch nicht fragen. Ja, warum eigentlich nicht? Erstens mal ist es doch eine ganz einfache Frage. Die muss man doch beantworten können. Und zweitens mal hat Jesus diese Frage gestellt. Und zwar gleich dreimal. Und zwar dem Petrus. Wer war Petrus? Petrus war ein Fischer. Pfoten breit wie Flundern. Ein Maul so groß wie ein Hai. Hartnäckig wie eine Schildkröte. Vorlaut wie ein Stichling. Temperament wie eine Kaulquappe, aber eine Seele wie ein Goldfisch. Und zu dem sagt Jesus eines Tages, folge mir nach. Das war das erste Wort, das er von Jesus gehört hat. Und das hat genügt. Der stand auf, der ließ alles hinter sich und ging von da an mit Jesus. 3 Jahre lang ist er mit Jesus durch die Gegend gezogen, zusammen mit 11 anderen Jüngern. Die anderen hielt der Petrus für Versager, sich selber hielt er für den Größten. Und als die Geschichte mit Jesus anfing, brenzlig zu werden, da behauptete er großfressig, und wenn die anderen alle dich verlassen, ich werde auf alle Fälle bei dir bleiben. Und er hat nicht nur große Reden geschwungen, sondern als das Kommando anrückte, um Jesus zu verhaften, da hat er das Schwert geschwungen. Da war er der Einzige, der zum Widerstand, zum Schwert gegriffen hat, und was getan hat. Und das war schon eine Leistung. Und als sie dann Jesus den Schauprozess machten, da ist er hinterhergeschlichen, hat sich in den Gerichtshof mit eingeschlichen, um in der Nähe von Jesus zu sein, um zu sehen, was mit ihm passiert. Und sich so weit vorzuwagen in die Höhle des Löwen, das war schon eine Leistung. Aber dann klappte der Mann zusammen. Aus Angst, ausgerechnet aus Angst vor einer Frau. Die hatten da im Gerichtsgebäude eine kleine Raumpflegerin, die marschierte gerade so mit dem Mülleimer durch den Hof zur Mülltonne. Sieht sie im Vorbeigehen den Petrus, guckt ihn an und sagt, na hör mal Kollege, du bist da auch einer von diesen Jesusleuten. Und da lässt Petrus die Luft ab, wie so ein Luftballon, in den man mit einem kleinen Nadelstich reingestochen hat. Da sackt der große Petrus zusammen und leugnet, Jesus habe ich noch nie gehört. Der wird ein zweites Mal gefragt, er leugnet wieder. Und als sie zum dritten Mal zu ihm sagen, du gehörst doch auch zu diesen Jesus-People, da vergisst er alles, was er in 3 Jahren gelernt hat. Er vergisst seine gute Erziehung, er fällt zurück in die rüde Sprache und fängt an zu fluchen wie so ein Hochseefischer und sagt, nun Gott, verdamm ich noch einmal, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Den Menschen. Er spricht den Namen Jesus, den Namen seines Freundes, seines Meisters, den spricht er nicht mehr aus. Den Namen des Mannes, zu dem er mal in der größten Stunde seines Lebens gesagt hatte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Davon ist jetzt nichts mehr da. Das ist alles vergessen, das ist alles Asche, das ist alles weg. Ist alles verleugnet. Petrus ist der absolute Versager. Vom hohen Ross seiner Überheblichkeit fällt er hier runter in das tiefste Loch seines Lebens. Das ist der totale Abfall von Jesus. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Als er gekreuzigt wird, ist er nicht dabei. Als Jesus begraben wird, ist er nicht dabei. Und jetzt ist er wieder dabei, in seinem alten Beruf zu arbeiten, als Fischer am See Tiberias. Und da kommt Jesus zu ihm, direkt an seinen Arbeitsplatz. Es ist die erste Begegnung des Auferstandenen, des vom Tode auferstandenen Jesus mit dem Verleugner Petrus. Der absolute Sieger trifft den absoluten Versager. Petrus kann sich jetzt an allen 5 Fingern abzählen, wie die Sache jetzt weiterlaufen wird. Was jetzt fällig ist, Jesus wird zu ihm sagen, du bist eine Pfeife, du hast versagt, du hast mich enttäuscht, hier hast du Parteibuch und Papiere, du kannst gehen, wir sind geschiedene Leute. Es ist zwischen uns aus. Aber Jesus tut nie das, was zu erwarten ist. Der tut immer das Unerwartete, das Ungewöhnliche. Zum Beispiel, als sie Jesus zum König machen wollten, da machte er nicht mit, sondern machte sich davon. Als sie ihn ans Kreuz hängten, da gab er nicht auf, sondern er vergibt sogar seinen Mörder. Als sie ihn ins Grab legten, ist er nicht lahmgelegt, sondern da kommt er wieder raus. Und als er jetzt dem Petrus begegnet, da macht er ihm keinen Vorwurf, sondern er macht ihm eine Liebeserklärung. Johannesevangelium, Kapitel 21. Als sie nun die Mahlzeit gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Jesus tut hier nicht so, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Der wischt das Versagen des Petrus nicht einfach unter den Tisch. Der schludert nicht einfach über seine Sünde weg. Im Gegenteil, er nimmt sie unheimlich genau. Der nimmt den Petrus hart ran. Auch nicht so auf die plumpe Tour, wie wir sowas machen, warum warst du nicht linientreu, warum hast du mich verleugnet? Oder was noch blöder ist, was hast du dir dabei gedacht? Das ist so die Frage, die immer die Lehrer oder die Eltern stellen, wenn ein Schüler eine Scheibe eingeschmissen hat oder sowas. Jesus stellt nicht solche idiotischen Fragen, der stellt das ganz anders an. Dezent, aber deutlich. Er spricht das Versagen des Petrus nicht einfach aus, aber er spricht es dreifach an. Erstens, schon beim ersten Wort, das Jesus sagt, da weiß der Petrus Bescheid. Denn Jesus redet ihn nicht an mit seinem Namen Petrus, diesen Namen hatte Jesus ihm gegeben nach der Bekehrung, sondern er redet ihn mit seinem alten Namen an, Simon, Sohn des Johannes. So hieß der Mann vor der Bekehrung, also noch kein Kind Gottes war, also noch ein Kind des Johannes gewesen ist. Und wenn Jesus ihn hier offiziell mit seinem alten Namen anredet, da will er damit gleich als erstes sagen, mit dir muss ich noch mal ganz von vorne anfangen. Mit der Anrede Simon ist das ungefähr so, wie wenn meine Lehrer zu mir Theodor gesagt haben. Ich heiße eigentlich offiziell Theodor, aber mich nennen immer alle Theo. Aber wenn meine Lehrer zu mir sagten Theodor, da wusste ich, dass was im Busch war. Das war Alarmstufe 1. Wenn Jesus hier sagt, Simon, Sohn des Johannes, also wenn er hochoffiziell wird, da will er ihm damit klar machen, Sünde, deine Sünde ist eine offizielle Angelegenheit. Und sowas erledigt sich nicht von alleine, das muss auch offiziell erledigt werden. Sünde ist Trennung von Gott und diese Trennung hatte der Petrus offiziell vollzogen, als er sich offiziell und öffentlich von Jesus losgesagt hat. Ich kenne diesen Menschen nicht. Viele Menschen nehmen viele Sünden viel zu leicht. Jesus nimmt jede Sünde ernst, blutig ernst. Der verblutet am Kreuz in aller Öffentlichkeit. Anders ging's nicht. Und deswegen steht in der Bibel, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es musste erst mal einer sterben, um den Schaden der Menschheit zu reparieren. Um deine Schuld, auch die Schuld des Petrus, aus der Welt zu schaffen. Und wenn er ihn hier ganz offiziell mit seinem alten Namen anspricht, da möchte er schon mit diesem ersten Wort in dem Petrus etwas wecken. Er möchte nämlich eine bestimmte Sehnsucht in ihm wecken. Die Sehnsucht nach Vergebung, nach Befreiung von der alten Schuld, nach einem neuen Leben. Viele Menschen, die sich Christen nennen, die haben diese Sehnsucht noch nie verspürt. Eben deswegen, weil die noch nie den Ernst der Sünde begriffen haben. Sünde ist keine Panne, Sünde ist eine Katastrophe. Sünde ist Selbstmord, Sünde ist Selbstausschluss von Gottes Reich. Sünde ist die Eintrittskarte für die Hölle. Das ist die Garantiebescheinigung für ewiges Verlorensein. Ich fürchte, auch in diesem Gottesdienst sind immer wieder viele Menschen, die ihre Verlorenheit nie erkannt haben. Soll ich euch mal sagen, was mir an diesem Gottesdienst bisher immer gefehlt hat? Und was ich mir immer gewünscht habe, wonach ich mich sehne? Was ich mir immer erhofft habe, ich habe mir erhofft, dass in euch eine tiefe Sündenerkenntnis entsteht und dadurch eine tiefe Sehnsucht nach Vergebung. Das ist mein Wunsch und deswegen predige ich. Weißt du, dass du durch deine Sünde vor Gott verloren bist und schämst du dich für deine Schuld? Leidest du unter deiner Sünde? Weißt du, dass nur Jesus dich vor der Hölle retten kann und dass er dich retten will? Hast du ihn schon mal gebeten, dich zu retten? Sehnst du dich danach, ein anderer, ein erlöster Mensch zu sein? Dann komm doch und gib Jesus heute Abend noch dein Leben. Weißt du, der am Kreuz hing mit ausgebreiteten Armen, der wartet noch heute auf dich mit ausgebreiteten Armen der Liebe, dass du zu ihm kommst. Zweitens, Jesus sagt zu dem Petrus, zunächst nicht, hast du mich lieb, sondern er sagt, hast du mich lieber als die anderen. Das ist eine diskrete, aber unüberhörbare Anspielung auf die dreifache Verleugnung. Auf die Szene, als sich Petrus wie so ein sieggewohnter Boxer aufgespielt hat und gesagt hat, wenn die anderen alle in die Knie gehen, ich stehe wie eine Eins. An diese Arroganz, als er sich für besser hielt als die anderen, erinnert ihn Jesus hier in sehr diskreter Weise. Mit der Frage, hast du mich lieber als die anderen? Und das Dritte, wodurch Jesus den Petrus an seine Schuld erinnert, Er fragt ihn dreimal: Hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal fragt Jesus den Petrus nach seiner Liebe. Der geht also mit seinem Jünger die einzelnen Stationen, wo er gesündigt hat, im Geiste noch einmal durch. Und er erspart es dem Petrus nicht, seine Sünde noch einmal Schritt für Schritt nachzuerleben. Der Petrus begreift: Als ich Jesus verleugnet habe, war der gar nicht vorbei, der hatte ja da gerade seinen Prozess. Aber der weiß alles. Der wusste das schon vorher. Der wusste alles über Petrus und der weiß auch alles über dich. Ob deine Sünde wie beim Petrus erst 3 Tage alt ist oder schon viele Jahre, das spielt keine Rolle. Jesus weiß Bescheid. Kein Mensch weiß, was und wie oft du gesündigt hast. Du weißt es vielleicht selber schon nicht mehr, aber Jesus weiß es. Und deswegen ist ja auch er der Einzige, der dich an deine Sünden, nämlich durch seinen Heiligen Geist, erinnern kann. Jesus überführt hier den Petrus Punkt für Punkt seiner Schuld. Aber der macht das nicht, indem er ihn nach seiner Schuld fragt, sondern indem er ihn nach seiner Liebe fragt. Liebst du mich? Wisst ihr, wer so fragt, der liebt den anderen. Es wird niemals ein Mensch, dem du unsympathisch und dem du gleichgültig bist, dir diese Frage stellen. Wenn du in den Bus steigst und einen anrempelst und latscht ihm auf die Füße, da sagt er bestimmt nicht zu dir: Sagen Sie mal, lieben Sie mich? Der sagt ganz was anderes. Sondern wenn dich jemand fragt: Liebst du mich? Da kann das nur jemand sein, der dich liebt, der dich bereits liebt, bevor du deine Antwort gegeben hast. Die Frage: Liebst du mich? Ist eine Liebeserklärung. Wenn also Jesus den Petrus fragt: Liebst du mich? Dann will er ihm damit erklären: Ich habe dich lieb, noch bevor du irgendwas sagst. Ich habe dich lieb nach wie vor, ganz egal, was passiert ist. Obwohl ich dein Versagen kenne und ich will, dass es zwischen dir und mir wieder gut ist. Jesus liebt dich und er will auch, dass es zwischen dir und ihm wieder gut ist. Der weiß von dir sowieso alles. Der weiß alles, auch was die alle hier von dir nicht wissen. Was deine Mutter nicht weiß und was deine Freundin nicht weiß, was dein Ehepartner von dir nicht ahnt. Der kennt die Gedanken, die nur du alleine in deinem eigenen Schädel gedacht hast. Der kennt deinen Neid auf deine Klassenkameraden, deine Heuchelei, deine elende Feigheit, deine ganze Erbärmlichkeit bis hin zu deiner Gottlosigkeit. Der weiß das alles. Und der liebt dich trotzdem. Kannst du dir das vorstellen? Das kann man sich nicht vorstellen. Aber Liebe, das ist ja nicht was, was über die Vorstellung, über den Verstand läuft, sondern über das Herz. Also frage ich dich jetzt, Hand aufs Herz: Liebst du Jesus? Weißt du, es geht hier nicht um Gefühle. Wenn es um Gefühle geht, da genügt es, wenn du ein paar Bier reinschüttest und anschließend auf dem Rummel gehst und mit der Berg- und Talbahn fährst. Da kriegst du schon Gefühle. Nein, es geht hier bei dieser Frage um die ganz nüchterne Frage: Kannst du ohne Jesus überhaupt sein? Was bleibt von deinem Leben übrig, wenn du Jesus mal wegstreichst? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Welche Stelle hat er in deinem Leben inne? Steht er bei dir an erster Stelle? Das ist nämlich die einzige Stelle, die Jesus einzunehmen bereit ist. Er ist nicht bereit, auf der zweiten oder irgendeiner anderen Stelle zu sitzen. Er ist nur bereit, die erste Stelle einzunehmen. Und entweder hat Jesus in deinem Leben die erste Stelle oder du hast ihn überhaupt nicht in deinem Leben. Jesus bewirbt sich heute bei dir um die erste Stelle in deinem Leben. Er bewirbt sich um deine Liebe. Hast du mich lieb? So lockt er dich aus der Tiefe deiner Schuld. Und er kommt nicht mit harter Faust und schlägt in dein sündiges Leben rein, obwohl er dazu auch die Macht und das Recht hätte. Aber es geht ja Jesus nicht um sein Recht. Es geht ihm um deine Rettung. Und deshalb kommt er und deckt deine Sünde auf, indem er dich nach deiner Liebe fragt. Petrus antwortet auf diese Frage dreimal: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kannst du das nicht auch mal sagen? Pack doch mal alles, deine ganzen Zweifel und deine Unsicherheiten und deine Unklarheiten und deine Sehnsucht und alles, pack das doch mal ganz in diese Frage rein und übergib dich mit diesem einen Satz: Jesus, das könnte deine Bekehrung sein. Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Sag das doch mal. Jesus lieben heißt, seinen Willen tun, ihm gehorchen, ihm nachfolgen. Und deshalb heißt das letzte Wort, was Jesus hier zu Petrus sagt: Folge mir nach. Das ist buchstäblich das erste Wort, was Jesus zu Petrus gesprochen hat, und es ist buchstäblich das letzte Wort, was er zu ihm spricht, was er zu seinen Jüngern spricht und was er hier im Johannesevangelium spricht. Vor allen Predigten, die Jesus gehalten hat, vor allen Wundern, die er getan hat und vor allen Erlebnissen, die er geteilt hat, da steht als erstes die Aufforderung: Folge mir nach. Und nach allen Pleiten und nach allem Schuldigwerden, nach allem Versagen, nach allen Sündenbekenntnissen und nach aller Sündenvergebung steht als letztes das Wort: Folge mir nach. Mit diesem Wort fängt Jesus an und mit diesem Wort hört Jesus auf. Das erste und das letzte Wort haben das größte Gewicht. Denn die ersten und die letzten Worte betonen das Wesentliche. Für Jesus ist das Wichtigste, dass du mit ihm gehst. Und deshalb ist sein erstes und auch sein letztes Wort an dich: Folge mir nach. Als ich fertig war mit dem Schreiben dieser Predigt, da habe ich festgestellt, dass ich vor 15 Jahren mit der ersten Predigt angefangen habe, genau eben mit diesem Bibelwort: Folge mir nach. Und eigentlich ist das ja der Inhalt von allen Predigten gewesen, die ich bisher hier gehalten habe. Und falls es nochmal 100 Jugendgottesdienste geben sollte, da kann ich euch jetzt schon versichern, auch da werde ich nichts anderes predigen als diese eine Aufforderung von Jesus: Folge mir nach.